uns heute die Verse 11 bis 16 aus dem zweiten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Glauben wir nicht, so bleibt er treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Solches erinnere sie und bezeuge vor dem Herrn, dass sie nicht um Worte zanken, welches nichts nütze ist, denn zu verkehren, die da zuhören. Dieser letzte Brief des Apostel Paulus steht ja unter dem Zeichen des Festhaltens an der Wahrheit. Und wir merken ja auch in unserer Zeit, wie schwer es ist, die Wahrheit durchdringen zu lassen, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, auch im persönlichen Leben, dass man sich oft schwer tut mit der Wahrheit, weil die Wahrheit auch Trennung bringt. Denn da, wo die Wahrheit gesagt wird, wird zugleich offenbar, wo die Lüge ist. Alles, was dieser Wahrheit nicht entspricht, wird Lüge genannt, führt nicht zum eigentlichen Ziel. Weil man sich aber doch mit vielen Dingen in dieser Welt es nicht verscherzen will, wird die Wahrheit etwas abgewandelt und wird also doch zur Lüge. Aber in diesem letzten Brief mahnt der Heilige Geist nochmal ganz deutlich, zunächst den Timotheus und darüber hinaus natürlich diejenigen, die er zu unterrichten hatte und die Gemeinde, an der geoffenbarten Wahrheit in Jesus Christus festzuhalten. Der Herr will sich zu uns bekennen. Und zwar worin? In seinem neuen Leben. Er bekennt sich nicht zu uns in unserem alten Leben. Denn dafür ist er am Kreuz gestorben. Dafür hat er sich ja geopfert. Er muss nicht dieses alte Leben neu beleben wollen, sondern er bekennt sich zu seinem Auferstehungsleben in uns und zu der Auswirkung dieses Auferstehungslebens. Gemeinde Jesu in dieser Welt steht in einem riesigen Spannungsfeld. Glaube an Jesus Christus können wir vergleichen wie die Spannung zwischen Plus und Minus, zwischen Licht und Finsternis, Tod und Leben. Da herrscht eine Spannung. Und mitten in dieser Spannung stehen wir und die Möglichkeit besteht, dass die Spannung nachlässt und man sich dem angliedert, von dem man zuvor getrennt worden ist. Denn wenn Plus und Minus in einem Magneten gegenüberstehen, dann ziehen sie zueinander, bis es Klick macht und dann sind sie beide eins. Und das soll auch vom Geist dieser Welt in der Welt mit der Gemeinde geschehen, die überhaupt keinen Anteil hat an dem Wesen dieser Welt, soll aber zusammengebracht werden. So wie eben auch Finsternis und Licht zusammengebracht werden soll, dann gibt es ein Mischlicht. Es ist weder Licht noch Finsternis. Aber in diesem Spannungsfeld, und das soll auch in diesem letzten Brief des Apostel Paulus deutlich werden, ist immer das, was Gott gegeben hat, stärker. So wie das Licht stärker ist als die Nacht. Die Nacht kann sich nicht halten, wenn die Sonne aufgeht. Wird alles durchstrahlt. Nur wenn die Sonne abwesend ist, hat die Nacht die Möglichkeit, dunkel und Nacht zu sein. Aber sobald sie da ist, ist sie der stärkere Pol. Und das kommt genau in diesen Versen hier zum Tragen. Das ist ganz gewisslich wahr. Sterben wir mit, dann werden wir mit leben. Also hier wird die Folge von Golgatha aufgezeigt, die die Gemeinde Jesu erfahren soll und die in dieser Welt sichtbar werden soll. Die Gläubigen werden also in diesem Text aufgefordert, das Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes zu entdecken und zuzulassen. Mit Jesus Christus gekreuzigt zu sein, den alten sündigen Menschen in seinen Tod gegeben zu haben, das heißt nämlich mitgekreuzigt zu sein, hat zur Folge, dass wir auch an dem Auferstehungsleben Jesu teilhaben. Wenn ich sage, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann bin ich auch mit Christus auferstanden. Und ich mit Christus gekreuzigt heißt doch, dass ich jetzt sein Auferstehungsleben anstelle meines gekreuzigten Lebens empfange. Und das ist die Kraft der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Aus dieser Kraft allein kann sie Zeuge der Wahrheit sein. Dieses Auferstehungsleben ist also für uns als Gemeinde absolut nötig, damit wir in der Verkündigung des Evangeliums die Taten aus dem Glauben an den Herrn zeigen können. Am Leben der Gemeinde Jesu soll die Wahrheit der Erlösung vom Fluch der Sünde, die Erlösung davon zu sehen sein. Darum schreibt auch Jakobus in seinem Brief, Kapitel 3, Vers 13, wer ist weise und klug unter euch, Gläubigen? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut. Darum geht es. Der zeige in seinem guten Wandel seine Werke, die Werke der Auferstehungskraft. Der ist klug und weise. Nicht wer nur die Worte über die Auferstehung hat. Das kann jeder. Die Worte über die Auferstehung, die kann man sich anerziehen und auswendig lernen. Aber das hat noch nichts mit dem Auferstehungsleben zu tun. Wer ist also klug und weise? Der in seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit erzeigt. Das heißt, die Werke aus der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ja ein ganz total anderes Leben als das zuvor. Das eine, das Leben zuvor, ist gekreuzigt, ist gestorben. Und jetzt kommt ein ganz neues. Also ein neues, was man auch nicht erlernen kann. Menschen unter dem Gesetz versuchen ja, ihr Leben zu verbessern, indem sie sich an die Gebote halten und daran orientieren und anständige Menschen werden. Das hat aber mit dem Auferstehungsleben Jesu überhaupt nichts zu tun. In keinem einzigen Punkt. Das Evangelium sagt ganz deutlich, das Alte ist vergangen. Absolut Neues, nie Dagewesenes ist hervorgekommen in Christus. Und in dem nie Dagewesenen, was keiner erlernen, keiner üben kann, darin sollen wir leben und daraus Zeugen Christi sein. Wir merken, hier ist ein totaler Wechsel angesagt im Leben der Gläubigen und die Gemeinden, die dort gegründet worden waren, zu dieser Zeit, wo Paulus auch diese Briefe schrieb, die sollten dieses neue Bewusstsein bekommen durch den Heiligen Geist. Hier ist nicht etwas nur in Veränderung angesagt, sondern etwas nie Dagewesenes, etwas total Neues, was so absolut ist, dass es sogar in den Himmel passt. Denn alles andere, was auf dieser Erde sich bewegt und vielleicht sogar reformiert und verbessert wird, wird nie den Himmel erreichen, wird nie in den Himmel kommen. Es bleibt hier in der Vergänglichkeit. Nur das, was Gott selbst gezeugt hat in seinem Sohn, das passt in den Himmel. Und das ist das Auferstehungsleben. Und nur dieses Auferstehungsleben dient kraftvoll zum Bau der Gemeinde und zum Leben darin im Miteinander. wir haben ja Worte, die sind ja schon manchmal, wenn wir sie einfach menschlich betrachten, sehr abgedroschen, will ich mal sagen. Ach Liebe, wir müssen uns lieben. Die sind so abgedroschen, weil sie ja so oft wiederholt werden, diese Worte. Aber die Kraft fehlt. Die Worte machen's einfach nicht. Das will der Apostel Paulus hier deutlich machen. Wir können von Liebe reden, aber sie stellt sich nicht ein. Sie kann sich nicht einstellen, allein aus dem Wunsch zu lieben. Sie kann nur da sein, wo der Heilige Geist das Auferstehungsleben pulsiert. Da ist sie da. Da muss man sie gar nicht wünschen, da ist sie einfach vorhanden. Bloß die Frage ist, ob dieses Auferstehungsleben wirklich in mir, in uns, in der Gemeinde pulsieren darf. Ob es da nicht Blockaden gibt, die dieses Auferstehungsleben verhindert. Denn nur dieses Leben ist befähigt, kraftvoll den Bau der Gemeinde zu fördern und das Leben miteinander in der Ergänzung, wie es auch Römer 12 sagt, einer ist des anderen Glied, wirklich praktisch werden zu lassen. Paulus erinnert also Timotheus an diese Grundheilstatsachen und zugleich an die Treue Gottes, dass er diese Dinge nicht nur verheißen hat, sondern auch geben will. Gehen wir die einzelnen Punkte durch. Sterben wir also mit in Jesus, so werden wir auch mitleben. Sterben ist verbunden mit neuem Leben. Ohne Sterben kein neues Leben. Oder wir können sagen, so weit wie ich sterbe, so weit auch neues Leben. Wenig sterben, wenig leben. Viel sterben, viel leben. Dieser Sterbensprozess in Jesus muss also nach der Wiedergeburt im Geist immer wieder bejaht werden. Immer wieder bejaht werden, das merkt man ja auch im eigenen Leben, dass da immer noch andere Kräfte gerne mitreden wollen. Und darum ist man aufgefordert, das Sterben im eigenen Leben zu bejahen. Das Sterben, ich bin in Christus gestorben. Da rebelliert ja das Fleisch und der Geist, der menschliche Geist sehr stark. Er will sich immer wieder hervortun und wichtig erscheinen und auch geistliche Tatsachen zu seinen Gunsten verdrehen. Und da muss man sich erinnern, ich bin mit Christus gestorben. Was ich denke, was ich wünsche, zählt nicht mehr. Sondern was Jesus Christus denkt und wünscht und will. Das heißt also, das Mitgekreuzigtsein, der Sterbensprozess, muss immer wieder neu bejaht werden. Die Erinnerung daran, dass Jesus unser sündiges, natürliches Leben mit in seinen Tod genommen hat, lässt uns auch auf das neue Leben aus Gott blicken, ja sogar einnehmen wollen. Wenn wir uns und so oft wir uns daran erinnern, soll hier gesagt werden, dass wir gestorben sind, dann wollen wir auch das Leben haben. Dann suchen wir auch das wirkliche Leben. Ja, wir wollen nicht nur daran denken, dass es da ist, sondern wir suchen es dann auch. Darum müssen wir uns also zuerst immer wieder erinnern, dass wir gestorben sind mit Christus. Sonst suchen wir nicht das Neue. Das meint hier der Apostel Paulus, das gewisslich war, sterben wir mit, so werden wir auch mit leben. Kinder Gottes wollen das alte Leben, um deswillen ja der Herr sein Erlösungsopfer brachte, nicht mehr weiterleben. Sie wollen es nicht. Da, als sie sich bekehrt haben, haben sie ja erkannt, warum Bekehrung und Wiedergeburt nötig ist. Damit sie gelöst werden von ihrem alten Leben. Petrus hat es ja einmal so ausgedrückt im 1. Petrus 4, es reicht. Es reicht, dass wir die vergangene Zeit im alten Leben gelebt haben, in unserem Leben. Das reicht. Das wollen wir jetzt nicht mehr, sondern wir wollen jetzt das Neue haben. Wir möchten nicht weiterleben in dem, wofür Jesus sein Leben hat lassen müssen, wofür er hat bezahlen müssen, auf dem der Fluch lag. Das wollen wir nicht weiter tun, sondern wir wollen das Neue, was jetzt nun aufgrund des Todes ans Licht gekommen ist, einnehmen. Paulus schreibt auch in dem Brief an die Römer, im 6. Kapitel, da möchte ich uns mal die Verse 6 bis 8 und 11 dann bis 13 lesen, über diese Tatsache. Er sagt, wir wissen, dass unser alter Mensch, das ist also der natürliche Mensch mit seinen Veranlagungen, die immer gegen Gott streiten, samt Jesus gekreuzigt ist. Warum? Damit der sündliche Leib aufhört und wir ab sofort oder hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Darum ist er gekreuzigt worden mit Christus. Denn wer gestorben ist, der ist ja dann gerechtfertigt von der Sünde. Das heißt, die Sünde ist bezahlt, sie ist jetzt getötet worden. Vor Gott steht dieser Mensch ohne Sünde da. Ja, wer gestorben ist, ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir genau, dass wir auch jetzt mit ihm leben werden. Mit ihm, also nicht mehr selbstständig, das haben wir vorher gemacht, sondern im Verbund mit ihm. Er ist für uns und wir mit ihm gestorben und somit werden wir jetzt auch mit ihm leben. In seinem Auferstehungsleben, ja? Und in Vers 11 bis 13 mahnt der Apostel das auch nochmal ein und sagt, nun haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, also dem alten Menschen gestorben seid. Und sterbt ihr mit, dann lebt ihr auch mit. Und lebt nun Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Also hier wird das genau gegenübergestellt. Gestorben, dann ist Leben möglich. Ohne dies mitgestorben sein, gibt's auch kein neues Leben. Aber wo das neue Leben ist, soll das alte Leben nicht mehr aufgegriffen werden. Denn Gemeinde Jesu ist ja an den Bau der Gemeinde Gottes gestellt worden. Dort können, ich übertrage das mal so, keine Toten gebraucht werden. Dort können nur Leben, Lebendige gebraucht werden. Und zwar Lebendige durch das Auferstehungsleben Christi. Tote können keine Mitarbeiter sein. So lasst nun die Sünde nicht mehr herrschen, die bezahlt ist in eurem sterblichen Leibe, so dass ihr Gehorsam ihr leisten würdet in seinen Lüsten. Auch begebt nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern jetzt, nachdem ihr mitgestorben seid, begebt euch selbst Gott als diejenigen, die aus dem Tod lebendig sind, und begebt eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit, also zu diesen guten Werken, die bei ihm anerkannt sind. Wir merken diesen totalen Wechsel. Und wenn jetzt der Apostel Paulus im Timotheusbrief über das Festhalten des Glaubens spricht, dann spricht er von diesem Zustand, nicht von einem Gedanken, sondern von einem Zustand des Lebens. Altes Leben, gekreuzigt, neues Leben, Auferstehung in Christus. Das ist wertvoll, daran erinnert euch immer wieder aufs Neue. In Kolosser 3, Vers 3 ist auch ein Brief des Apostel Paulus, das ergänzt sich ja alles untereinander, weist er auch darauf hin und sagt doch, ihr seid doch gestorben. Und wenn ihr gestorben seid, dann werdet ihr auch in Christus leben. Euer Leben wird sich offenbaren. Denn euer Leben ist, wo ist denn das neue Leben? Es ist verborgen in Christus. Mit Christus in Gott. Also die Erinnerung lautet, wenn du mit Christus gestorben bist, dann suche dein Leben nicht mehr hier in dir, sondern dann suche es nur noch in Christus. Christus in Gott, da ist das neue Leben und aus diesem neuen Leben kann Gemeinde Jesu auf dieser Erde Gottes Reich mitbauen. Dieses neue Leben findet in uns durch den Heiligen Geist statt. Es ist aber nicht von uns, sondern es ist von Gott. durch das Mitgestorbenbleiben und darin zunehmen, also in diesem Sterbensprozess, das eigene Ich durch das Ich Gottes ersetzen lassen, gelangen und bleiben wir in der Vollmacht, die Anfechtungen, die wir als Christen um des Glaubens willens hier in dieser Welt erleben, zu überwinden. Wir können sie geistlich überwinden und sogar segnend überwinden. Segnend in dieser Welt handeln trotz der Anfechtung. Das ist nur in der Kraft Gottes möglich. Man kann sich entziehen den Schwierigkeiten vom natürlichen Menschen her. Das machen ja viele, indem sie den Schwierigkeiten aus dem Wege gehen. Aber überwinden die Schwierigkeiten und sie sogar noch segnend überwinden, das ist nur durch das neue Leben möglich. Ja? Dass Anfechtungen da sind, die es zu überwinden gilt, beschreibt der Apostel auch aus seinem eigenen Leben, Glaubensleben in der Erfahrung, aber eben auch in der Gemeinde. Zum Beispiel in Römer 8 sagt er hier in Vers 36, es steht ja geschrieben und das stimmt auch so, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Also er sagt nicht nur mal eine Stunde oder in der Woche mal ein Tag, sondern immer, immer, immer. Das heißt, alles, was uns als Kinder Gottes, die wir wiedergeboren sind, aus der Welt begegnet, will unseren Tod. Alles. Ohne Ausnahme. Es gibt nichts in der Welt, was ergänzend oder wohltuend für die Kinder Gottes sein könnte. Alles, was durch den Geist dieser Welt gesteuert ist, sucht nur die Vernichtung der Gemeinde Jesu. Darum sagt der Apostel Paulus, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Ja, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, die also einfach getötet werden müssen. Und dann geht's aber weiter. Aber in dem allen, obwohl wir den ganzen Tag den Tötungspfeilen ausgesetzt sind des Feindes, überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Das heißt also nicht aus der eigenen Kraft, aus der Auferstehungskraft. Überwinden wir weit durch die Auferstehungskraft Jesu. Das heißt festhalten am Glauben. Das ist der Glaube, der uns geschenkt ist. Das ist die Hoffnung, die uns gegeben ist. Das ist das, was unser Christsein überhaupt ausmacht. Und das meint der Apostel auch im 2. Korintherbrief. Lesen wir das mal dazu. Im 4. Kapitel, Vers 10 und 11. Wir sind ja Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christo. Wir sind schwach, ihr stark, ihr herrlich. Wir sind verachtet. Und jetzt kommt die segnende Kraft der Überwindung. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst. Wir sind nackt, werden geschlagen, haben keine gewisse Stätte. Wir arbeiten und wirken mit unseren eigenen Händen. Man schilt uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man lästert uns, so flehen wir. Merken wir? Das ist nicht nur eine Überwindung schlechthin, sondern das ist eine Überwindungsart mit Segnungen Gottes. Man schilt uns und wir segnen. Das kann der natürliche Mensch nicht. Das können nur Kinder Gottes, die von Neuem geboren sind. Und daran sollen sie sich erinnern und auch darin festhalten. Im 2. Korinther 4 lesen wir noch dazu, Vers 10 und 11, das war jetzt 1. Korinther, 2. Korinther 4 auch noch. Da heißt es, darum ist nun der Tod zwar mächtig in uns, aber das Leben in euch. Also das heißt, wir sind stets angefochtene Leute, damit wir euch das Leben weitergeben und erzählen können. Gemeinde Jesu ist grundsätzlich angefochten, bleibt auch angefochten, aber mitten in der Anfechtung soll die Herrlichkeit Gottes weitergesagt werden können. Dadurch, dass wir mitgekreuzigt sind und mit auferstanden sind. Das ist also die Vollmacht zum guten Handeln. Diese Auswirkung des Auferstehungslebens in den mitgekreuzigten Nachfolgern Jesu ist bereits ja in der Bergpredigt schon vorab durch den Herrn Jesus beschrieben worden. Im 5. Kapitel Matthäus-Evangelium sagte der Herr Jesus etwas, was ja nur möglich geworden ist durch das Auferstehungsleben. Vorher überhaupt nicht, da war es nur ein Hinweis, den niemand befolgen konnte. Es heißt dort nämlich, Jesus sagt, liebt eure Feinde. Also hier heißt es nicht, liebt eure Glaubensgeschwister, womit wir uns ja oft schon schwer tun. Hier heißt es sogar, liebt eure Feinde. Das ist nur aus dem Auferstehungsleben möglich. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Ja, wer kann denn das? Das kann nur der Neugeborene durch den Heiligen Geist. Der natürliche Mensch ist absolut unfähig. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, wenn er beleidigt wird. Steigt auf die Barrikaden. Ist böse, verschließt sich, sagt den Kampf an. Das ist der natürliche Mensch. Aber der geistliche Mensch kann segnen. Merken wir, diese Herausforderung, sich zu Jesus und seinem Leben zu bekennen? Denn in Vers 25a heißt es, damit ihr Kinder des himmlischen Vaters seid. Nur daran wird man erkennen, ob ihr Kinder des himmlischen Vaters seid. Wenn ihr das könnt, wenn ihr das tut, denn das kann sonst keiner. Nicht? Und das ist im Timotheusbrief neu angesagt. Nimm das in Anspruch, Timotheus, und sag es auch weiter. Ein zweites, dulden wir mit, dann werden wir auch mitherrschen. Also wieder so eine Gegenüberstellung. Wenn das eine stattfindet, dann kann auch das andere stattfinden. Jesus Christus hat die Sein ganz in sein Leben und seine Aufgaben in dieser Welt hineingenommen. Also nicht nur in das neue Leben, versprochen ewiges Leben zu geben, hineingenommen, sondern in seine Arbeit, die er hier tut in der Welt, hat er die Seinen mit eingestellt und eingenommen. Ja, dass wir die übrige Zeit unseres Lebens, sagt Petrus, nicht mehr unserem Willen, sondern dem Willen Gottes leben. Wir sind Angestellte im Reiche Gottes geworden. Durch die Wiedergeburt, ja? Also auch in die Aufgaben des Herrn Jesus in dieser Welt hineingenommen. Kinder Gottes sollen nicht nur das Auferstehungsleben empfangen und genießen für sich, sondern an der Arbeit des Regierens und in den guten Ordnungen Gottes stehend und zurechtbringend mithandeln. Die Anfechtungen und Verfolgung um des Evangeliums willen, sollen erduldet werden, damit sich der Freiraum zum geistlichen Handeln nicht verschließt. Ich habe gerade heute eine Notiz gelesen, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass so eine Kampagne gestartet worden ist, möglicherweise gibt es keinen Gott und genießt das Leben. Ja, 800 Busse wurden ja in London mit dieser großen Aufschrift bestückt. Da heißt es zum Beispiel in einer Depesche hier, dass auch jemand sich weigert, ein gläubiger Busfahrer hat sich geweigert, so einen Bus mit solcher Aufschrift zu fahren. Ja, das wollte er nicht, er wollte nicht teilhaben an dieser Form der Verkündigung. Aber nun ist es ja so, dass auch diese Gruppierungen in der Schweiz dasselbe versuchen und auch diese Plakate in der Schweiz anbringen lassen wollen. Aber da hat es dann Äußerungen von Christen gegeben, in einer radikalen Art, die dann aber nicht richtig ist. Denn sie haben gesagt, also wenn ihr das macht, dann werden wir den Bus abfackeln. Nein, wer mitduldet, der wird mitherrschen. Das ist nicht mitdulden. Denn in dem Moment, wo wir aggressiv gegen das Böse aufstehen, verschließen wir uns den Freiraum zum geistlichen Handeln. Das ist ganz einfach. Und der Teufel möchte das gern. Seine Provokation soll dazu führen, dass wir gegen ihn eine Kampagne starten. Dann werden wir unfähig, für Christus zu arbeiten. Nicht? Als ich das gelesen habe, dachte ich nur, ihr Lieben, macht das bitte nicht und werdet nicht selber straffällig, weil hier die Gottlosigkeit hervorgetreten ist. Der Freiraum zum geistlichen Handeln muss bleiben. Also wenn Kinder Gottes gegen das Böse kämpfen wollen, werden sie vom eigentlichen Leben und den Aufgaben mit Christus abgehalten. Darum dulden, damit wir auch siegen und nicht aus dem Sieg Christi genommen werden. Wir sollen ja mit Christus herrschen. Der Herr Jesus duldete ja auch alles und er duldete alles, auch den Spott und Ton. Er hat nicht wiedergescholten, aber er blieb in der Spur zum Sieg hin dadurch. Ja, er fing nicht an zu kämpfen gegen die, die ihn verspottet haben. Darum steht auch wiederum in der Bergpredigt schon vorgeschattet, selig sind die Sanftmütigen, denn die werden das Erdreich besitzen. Die anderen nicht, die Aggressiven nicht. Ja, die Sanftmütigen. In folgenden Stellen wird auch das Ziel des Erduldens von Widerständen in der Welt um des Glaubens willen, wo die Widerstände auftreten, aufgezeigt, dass uns immer gegenwärtig im Geist und in der Tat bleiben soll, dieses Ziel. In Hebräer 10 zum Beispiel, Hebräer 10, 34 und 35, da heißt es, ihr habt doch mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die ihr wisst, dass ihr bei euch selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. Also mit anderen Worten, das Ziel habt ihr erkannt. Ihr habt geduldet, dass man euch beklaut hat und alles weggenommen hat, weil ihr gläubig wart. Und ihr habt nicht gekämpft. Warum? Ihr brauchtet nicht kämpfen, weil euer Ziel höher ist. Ihr habt auf das Ziel geschaut, eine bessere Hoffnung, ja? So werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer 12, Vers 2 wird ja auch von dem Ziel, das der Herr Jesus vor Augen hatte und was dann unser Ziel ist, gesprochen. Wir sollen aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben mögen, er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und das Ziel war und hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters auf den Stuhl Gottes. Das war das Ziel. Er achtete das andere gar nicht, damit er das Ziel erreicht. Nicht? Dulden wir mit, werden wir auch mitherrschen. Dann werden wir das Ziel erreichen. Dann werden wir durchkommen. Oder Jakobus im ersten Kapitel, Vers 12, in diesem Kontext verstehen wir den Vers vielleicht noch intensiver. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt wird, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieben. Selig ist der, der erduldet und mitduldet. Der wird dann auch das Leben voll genießen, das aus Gott ist. In Offenbarung 20, Vers 6 steht ja auch, dass diese Überwinderschar mit Christus regiert 1000 Jahre. Dulden wir mit, werden wir auch mitherrschen. Wir werden mit an der Arbeit Jesu stehen, die er tut im 1000-jährigen Friedensreich. Aber das heißt, wir müssen uns und sollen uns im Glauben auf das Eigentliche konzentrieren und nicht versuchen, gegen das Böse aufzustehen, sondern uns zu dem Auferstehungsleben in Christus zu halten. Dann ist aber noch ein Punkt, der auch sehr schwierig ist und der uns als Gemeinde, allen Gemeinden, örtlichen und überörtlichen, zu denken geben soll. Verleugnen wir, wird er uns auch verleugnen. Natürlich denken wir zunächst einmal daran, was in Matthäus 10 steht, dass wenn jemand Jesus Christus nicht annimmt und den Sohn nicht bekennt, wird er ihn auch nicht vor dem himmlischen Vater bekennen. Das heißt, er ist da nicht erlöst. Aber dieses Wort, an die Gläubigen gesagt, bedeutet noch etwas anderes. Wenn wir uns nicht zu den Verheißungen des Herrn stellen und im Glauben sein Wort ernst nehmen, dann wird er auch die Kraft des Segens zurückziehen. Im Alten Testament lesen wir das öfter, unter anderem im Propheten Maleachi. Im zweiten Kapitel spricht Gott zu den Priestern, zu denen, die ja extra ausgestattet worden sind, einen wichtigen geistlichen Dienst zu tun. Die wurden dazu gesalbt, die wurden dazu gesegnet. Und da heißt es dann, wo ihr es nicht hört, also und nun ihr Priester, dies Gebot gilt euch, wo ihr es nicht hört, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinen Namen die Ehre gebt, spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch schicken und euren Segen verfluchen. Das heißt, ihr könnt zwar immer noch als Priester dort rumlaufen, äußerlich gesehen, aber Kraft wird nicht mehr da sein. Nicht? Das ist, wer mich verleugnet, den verleugne ich auch. Dann lasse ich ihn einfach, neutestamentlich gesehen, als Christ durch die Zeit gehen, ohne Kraft. Ohne Kraft. Und da steht, ich will nicht den ganzen Text lesen, der handelt genau von diesem, aber ich lese mal ab Vers 7. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man auch seinem Mund das Gesetz suche, denn er ist ein Engel des Herrn Zebaoth. Und Vers 9, darum habe ich auch euch gemacht, dass ihr verachtet, dass ihr verachtet und unwert seid vor dem ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht haltet. Und seht Personen an im Gesetz. Also die Auserwählten, die eigentlich Bevollmächtigten, wurden nicht mehr bestätigt durch den Herrn, weil sie seine Worte auch nicht mehr beachteten. Wer mich verleugnet, wer verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Ja, er ist Priester, aber ist doch kein Priester. Er ist Christ, aber er kann nicht als Christ vollmächtig leben. Das ist das, was der Apostel Paulus hier auch an Timotheus schreibt. Das soll die Gemeinde beherzigen. Das betrifft ja auch diese Stelle, die wir oft bei dem Abendmahl lesen, 1. Korinther 11, Vers 30 und 31. Da wird ja gemahnt, aufrichtig zu sein und Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen. Und weil das etliche nicht tun, sind so viele Schwache und Kranke unter euch und ein Gutteil schlafen. Das ist der Grund. Wer mich verleugnet, leugne ich auch. Kriegt keine Segenskraftzufuhr mehr. Er wird zwar Christ sein, aber kein Mitarbeiter mehr. Glauben wir nicht, bleibt er treu, heißt es hier. Das bedeutet dann aber, dass selbst wenn der Glaube an die Verheißung des Herrn und seine gute Führung durch die Zeit im Leben der Gläubigen zurückgedrängt werden, bleibt Gott dennoch seinem eigenen Auftrag, seiner Liebe zu den Menschenkindern treu. Gottes Wahrheit kann durch menschliches Fehlverhalten nicht aufgehoben werden. Das ist im Übrigen auch ein Punkt, der auf der einen Seite mutmachend ist, aber auch das falsche Selbstbewusstsein aus dem Leben der Christen herausnehmen soll. Ein Christ hat nie Vollmacht, einen anderen Menschen selig zu machen oder verloren gehen zu lassen. Wenn er nicht gehorsam ist und kein Mitarbeiter ist, hat Gott andere Wege, die Seinen zu rufen. Er braucht uns nicht, er will uns nur einsetzen. Aber auf uns kommt's nicht an, sondern auf ihn. Er bleibt trotzdem seinem Auftrag treu. Gott bleibt wahrhaftig. Nur kurze dazu auch Parallelstellen, die uns das nochmal unterstreichen können. Römer 3, Vers 34. Vers 34, das ist eine falsche Stelle. Daraus geht es jedenfalls hervor, Gott bleibt der Wahrhaftige. Aber in 4. Mose 23, Vers 19, betont Gott selbst, dass er auch kein Mensch ist und darum unwandelbar. In Vers 19 4. Mose 23, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Also er bleibt sich selbst in dem, was er gesagt hat, treu. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Johannes 14, Vers 6, er ist die Wahrheit und er bleibt auch die Wahrheit. In Johannes 8, Vers 54 und weitere sagt er dann, wenn ich behaupten würde, ich kenne den Vater nicht, dann bin ich ein Lügner wie ihr. Aber ich bin die Wahrheit und ich bleibe die Wahrheit, denn ich kenne ihn. Also er sagt, hier ist eine Veränderung nicht möglich. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, 16, und er bleibt auch die Liebe. So wie es in 1. Korinther 13, Vers 8 heißt, die Liebe bleibt. Gott ist die Liebe. Aber der aufkommende und zugelassene Unglaube den wahren und wirksamen Auferstehungsleben Jesu gegenüber verhindert die Frucht des Lohnes oder den Lohn, der aufgrund der Frucht im Leben eines Gläubigen entstehen kann. Gott wird nicht verhindert in seinem Auftrag, aber unser Lohn. So steht es auch in 1. Korinther 3, 12 und 15. Man kann Holz, Heu stoppeln oder Gold, Silber, Edelsteine auf dem Grund Christi bauen. Das eine wird verbrennen. Es wird verbrennen. Es wird nichts bleiben. Es wird keinen Lohn darauf geben. Man wird Schaden leiden. Ja? Die anderen bekommen Lohn. Also glauben wir nicht, bleibt er doch treu. Und das letzte, Glaube in allen Stücken ist ja gefordert. Timotheus sollte diese Wahrheit den leitenden Brüdern und der örtlichen Gemeinde weitergeben und diese wiederum dann an die Nächsten, die es zu gewinnen galt. Um ein fruchtbares Leben und Dasein als Gemeinde Jesu auf Erden zu erleben, ist das uneingeschränkte Vertrauen in des Herrn Wort nötig. Also Glaube, also Glaube. Glaube steht immer höher als Wissen. Glaube steht höher als Wissen. Darum sagt er, sage den Leuten, dass sie nicht zanken sollen um Worte. Denn wer um Worte zankt, der begibt sich auf das Terrain des Wissenwollens. Glaube steht immer höher als Wissen. In Titus 3, Vers 9 heißt es, dieses Wort Gezänke ist unnütz, absolut unnütz. Auch in Epheser 3, 17 steht es, dass der Glaube die Oberhand haben soll und nicht das Wissen. Luther hat es einmal so übersetzt, dass Christus liebhaben besser ist als alles Wissen. Darum um Worte nicht zanken, denn allein der Geist macht lebendig, der Buchstabe tötet. Wer sich um Buchstaben streitet, streitet sich immer in den Tod hinein. Aber wer der Liebe zu Gott Raum gibt in sich und dem Glauben an sein Wort, wird immer Leben verbreiten. Paulus darf also ermahnend deutlich sagen, dass die Erinnerung an die Auswirkung des neuen Lebens aus Gott unter den Gläubigen absolut nötig ist. Und darum sagen wir uns auch untereinander ermahnend, täglich Gottes Wort lesen, aufnehmen und im Gebet mit dem Herrn sprechen und Gemeinschaft mit ihm pflegen. Nur wenn unser Glaube von der Kraft der Auferstehung durchzogen ist, richtet er Segensreiches zur Ehre des Herrn in dieser Welt aus. Gott ist treu und wir, seine Gemeinde, sollen auch die Treue im Herzen halten, trotz der mancherlei Anfechtungen in dieser Welt, um des Evangeliums willen.